Hör mal, wer da forscht, der Podcast der TH Köln mit den Hosts Philipp Hambach und Benedikt Bremert. In dieser Folge zu Gast Architekturprofessor Marco Hämmerling.
Und damit herzlich willkommen zurück zu Hör mal, wer da forscht, dem offiziellen Podcast der TH Köln. Mein Name ist Philipp Hambach und bei mir sitzt mein Kollege Benedikt Bremert.
Das bin ich.
Und heute zu Gast Architekturprofessor Marco Hämmerling.
Ja, freut mich dabei zu sein.
Herr Hämmerling, Sie forschen im Bereich informierte Architektur. Was kann man sich darunter vorstellen?
Grundsätzlich geht es uns um den Einfluss von Informationstechnologie auf die Architektur. Wie verändern sich Prozesse vom Entwerfen, Planen bis hin über die Realisierung von Gebäuden zum Nutzungskonzept? Und da haben digitale Technologien natürlich in den vergangenen Jahrzehnten einen enormen Einfluss ausgeübt. Und uns interessiert, wie wir das gewinnbringend für die Erzeugung von qualitätvollen Architekturprojekten einsetzen können.
Sie waren auch beteiligt an dem Tiny Houses Projekt in Metabolon. Ist das auch ein informiertes Architekturprojekt? Kann man das so verstehen?
Ja, da haben wir vor dem Hintergrund des zirkulären Bauens zwei prototypische Experimentalbauten entwickeln, die auf verschiedenen Stellen auch digitale Technologien einsetzen, um Mehrwerte zu generieren. Also es geht natürlich darum, dass wir darüber nachdenken, wie wir mit unseren Ressourcen zukünftig umgehen. Die Wiederverwendung von Bauteilen spielt eine große Rolle. Auch modulare Konzepte, die es ermöglichen, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt auch unterschiedliche Funktionen und unterschiedliche Gebäudekonfigurationen aus dem gleichen Bausatz zu generieren. Insofern haben wir ganz am Anfang auch sehr stark in digitale Prozesse reingearbeitet, die uns genau das ermöglichen, im Entwurfsprozess flexibel zu sein und dann in einer sehr durchgängigen digitalen Prozesskette hinten raus auch die Fertigungsparameter davon sozusagen mit abzuleiten und diese Gebäude dann in digitalen Fertigungstechnologien produzieren zu können.
Wie ist es zu dem Projekt gekommen, dass das so umgesetzt werden konnte?
Die Grundidee für dieses Holzbau-Eigensystem oder Eigenbausystem ist in einer Masterthesis 2017-18 entstanden und wir haben dann mit den Studierenden oder Absolventen, die mittlerweile auch Mitarbeiter in unserem Team sind, in verschiedenen Lehr-Lernformaten dieses Konzept weiterentwickelt, erste Prototypen gebaut in Kooperation mit der Handwerkskammer zu Köln. Das war auch ein spannendes Format, weil wir da über nicht nur die disziplinären Grenzen, sondern auch die Bildungsgrenzen hinaus Kooperationen versucht haben, die sehr spannend waren. Und hatten eigentlich die Idee, hier auf dem Campus ein erstes prototypisches Gebäude mit diesem Holzbausystem zu erstellen. Und da gab es aber jetzt zuvor die Möglichkeit, auf Metabolon zwei Prototypen zum zirkulären Bauen darauf basierend zu entwickeln. Und das war natürlich eine tolle Chance, die wir gerne angenommen haben.
Wie kommt es bei den Tiny Houses zum Baustoff Holz? Sind da besondere Vorteile offensichtlich? Oder?
Ja, es ist natürlich ein Baumaterial, was CO2 bindet, ein ressourcenschonender Ansatz für Architekturkonzepte, der aus nicht nur der energetischen und nachhaltigen Sicht Sinn macht, sondern eben auch aufgrund der Tatsache, dass über digitale Fertigungstechnologien diese Holzstrukturen sehr einfach zu verarbeiten sind. Also wir haben einen sehr hohen Freiheitsgrad und eine große Zugänglichkeit, weil diese Werkstoffe weltweit verfügbar sind und diese Prozesse der Bearbeitung eben auch. Insofern können wir damit in diesen Konzepten sehr gut arbeiten.
Wie hat das jetzt hier geklappt mit der Beschaffung der Materialien?
Also wie gesagt, das sind Materialien, die wir verwenden, die weltweit verfügbar sind, wo wir eigentlich auch mit jeder Schreinerei und Tischlerei individuell lokal fertigen können. Das heißt, die Transportwege fallen weg an der Stelle. Und insofern war das toll, dass wir eine Firma hier in Köln finden konnten, die das unterstützt haben, die sich auch auf digitale Prozesse im Handwerk spezialisiert haben, eigentlich der perfekte Partner dafür. Aber wichtig war uns auch, dass die Beteiligung von Studierenden und Auszubildenden in der Umsetzung möglich war. Und das konnten wir eben auch realisieren bei den Projekten. Also nicht nur Entwurf, Planung wurde in kooperativen Lernlehrformaten entwickelt, sondern eben auch die Realisierung und Umsetzung auf der Baustelle unter Beteiligung von Studierenden und Auszubildenden.
Ich war ja auch bei einem Fototermin schon in diesen Gebäuden oder habe mir die Gebäude angucken können. Und die sind ja wirklich super schön geworden und haben auch einen tollen Ausblick in diese Landschaft. Habe ich eine Chance, da mal wohnen zu können oder wie werden die Häuser jetzt weiter genutzt?
Also die Liste der Anfragen ist in der Tat schon relativ lang, aber dadurch, dass wir uns da auf dem Gelände eines Abfallwirtschaftsbetriebs befinden, können wir eigentlich keine Wohnfunktion dort unterbringen. Wir werden aber die Nutzung beforschen, indem wir diejenigen, die dort übernachten, auch untersuchen hinsichtlich ihrer des Wohlbefindens. Wir werden Befindlichkeitsstudien durchführen, um da ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie Räume auf Menschen wirken.
Mit welcher Methodik machen Sie das? Also wie erfahren Sie, wie jemand sich da fühlt?
Wir nutzen dazu verschiedene Untersuchungsmethoden. Unter anderem werden wir ein Biofeedback-System einsetzen, das Körperfunktionen misst, also Puls, Hautfeuchtigkeit, Temperatur, Muskelspannung. Aber natürlich geht es auch darum, die NutzerInnen zu befragen und dort auch über Interviews ein bisschen mehr über die Befindlichkeit in diesen Räumen zu erfahren. Es sind zwei Häuser, die sehr unterschiedlich sind von der räumlichen Konfiguration, von der Materialwahl und Farbausstattung. Und da hoffen wir, dass wir dann auch diese Unterschiede hinsichtlich der Wirkung auf Menschen nochmal sehr genau untersuchen können.
Je nachdem, was die Ergebnisse dann liefern werden, also die Leute sich wohlfühlen und so weiter. Was erhoffen Sie sich dann im Hinblick auf die Architektur von Städten zum Beispiel? Weil wenn ich mir jetzt überlege, die Tiny Houses stehen am Standort Metabolon, das ist das Bergische, das ist eine sehr schöne Natur. Wie könnte man das auf innerstädtische Probleme übertragen?
Also diese Flexibilität, die das Holzbausystem hat, lässt sich natürlich auch sehr gut auf Nachverdichtungskonzepte übertragen, in Form von Baulücken, Dachaufstockungen. Es ist schon ein großes Thema, weil der Wohnraum, der fehlt in der Stadt, nicht auf dem Land. Insofern war der Ursprung, die Ursprungsidee auch dahingehend, ein Prinzip zu entwickeln, mit dem wir flexibel auf unterschiedliche stadträumliche Situationen reagieren können. Also das wird ein wesentlicher Weiterentwicklungsschritt sein, dass wir das dann auf diesen Maßstab übertragen. Und bezogen auf die Studien zur Befindlichkeit geht es jetzt in erster Linie auch um den innenräumlichen Aspekt und der wäre ja auch in städtischen Kontexten ganz ähnlich zu finden wie jetzt in den Modellhäusern auf Metabolon.
Ist das typisch, dass man auch mit Hilfe von Biofeedback wirklich so genau überprüft, wie Leute sich in den Gebäuden fühlen mit in der Architektur oder ist das irgendwie eine neuartige Herangehensweise?
Also der Mensch ist immer Ausgangspunkt dessen, was wir tun in der Architektur. Wir formen Räume für Menschen, wo sie wohnen, leben, arbeiten, kulturelle Angebote wahrnehmen. Und insofern ist uns das wichtig, da spreche ich glaube für alle Kolleginnen und Kollegen. Wir haben zum Beispiel im ersten Semester unsere Module mit Mensch und Raum, Mensch und Stadt, Mensch und Haus auch genau darauf ausgerichtet. Allerdings ist die Herangehensweise an Architektur schon auch sehr intuitiv. Es ist ein kreativer Prozess, der Räume gestaltet, der natürlich viel mit Antizipation zu tun hat, dass wir uns diese Räumlichkeiten in der Atmosphäre vorstellen. Und dieser wissenschaftliche Ansatz, den wir jetzt mit den Wahrnehmungsuntersuchungen verfolgen, der zielt stärker darauf, auch da nochmal objektivierbare Erkenntnisse zu erzeugen, die dann Teil des Planungsinstrumentariums werden für kommende Projekt. Also es ist eigentlich eher eine Ergänzung und kein Ersatz für eine entwurflich-gestalterische Entwicklung von atmosphärischen Räumen. Also das ist weiterhin sehr, sehr wichtig. Aber dieser wissenschaftliche Ansatz, der findet sich noch relativ selten in der Architektur.
Wir haben ja jetzt in den letzten 20 Jahren eine rapide Entwicklung in der Digitalisierung gehabt. Also wenn man sich vorstellt, von den ersten Anfängen des Internets über Smartphones bis heute in Social Media etc., welche Auswirkungen hatte diese rapide Entwicklung der Digitalisierung auf die informierte Architektur? Wie sah es vorher aus und wie ist es heute? Was kann man erkennen? Welche neuen Blicke kann vielleicht die Digitalisierung uns auch geben?
In der Architektur integrieren sich diese Innovationen über längere Zeiträume, würde ich sagen. Also es gab aus meiner Sicht keine abrupte Veränderung durch die Digitalisierung. Und wir sind da eine sehr träge Disziplin auch in der Integration von Innovationen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber im Moment bricht da sehr viel auf. Und ich glaube, es gibt in den unterschiedlichen Phasen schon auch Entwicklungen, die die Architektur stark verändert haben. Also mit der Möglichkeit, Freiformgeometrien über den Rechner generieren zu lassen, hat sich eine ganz neue Formvielfalt auch in der Architektur entwickelt über digitale Fabrikationsprozesse. Mit dem Einsatz von Robotern, 3D-Drucktechnologie hat es dann auch eine Fortführung in der Realisierung bekommen und die Räume in der Überlagerung von Virtualität und Realität oder physischer Realität erzeugt natürlich auch ein ganz anderes Umfeld. Also wir sind als Architektinnen und Architekten eigentlich auch sehr prädestiniert, zum Beispiel in Computerspielwelten uns umzutun und dort Räume zu schaffen, die eben auch Qualitäten haben, die sehr stark in unserer Disziplin verortet sind. Und da ist Technologie natürlich auch ein ganz wichtiges Transportmittel. Der technologische Schritt ist eigentlich gar nicht so ein schwieriger. Das kriegt man schon integriert. Aber eine Planungskultur zu ändern, die sich über Jahrzehnte etabliert hat, ist nicht so einfach. Das war eigentlich die größere Hürde in den Büros.
Eine Möglichkeit, Technologie einzusetzen, die Sie im Vorgespräch jetzt schon erwähnt hatten, war die Möglichkeit, Baustoffe digital zu organisieren. Wie können wir uns das vorstellen? Wie funktioniert das?
Im Prinzip greift es das Thema Building Information Modeling wieder auf. Das ist eine bauteilorientierte Planungsmethode, bei dem jedes Bauteil, was nachher auch physisch entsteht, vorher digital genau in seinen ganzen Materialeigenschaften im Rechner repräsentiert wird. Und wenn man das jetzt auf den Bestand bezieht, fehlt uns eigentlich diese Datenbank. Also was ist jetzt schon gebaut? Und das ist eigentlich das Material, mit dem wir zukünftig arbeiten werden. Das dreht den Entwurfsprozess ein Stück weit um. Also in der Regel war es ja so, dass man sich eine Architektur überlegt hat, entworfen hat und dann die Bauteile dafür produziert hat. Und jetzt würde man eher schauen, was gibt es denn an Materialien, die wir verwenden können und wie kann ich die umformen in eine neue Architektur, die den Anforderungen entspricht, die wir jetzt gerade vor uns haben.
Das bedeutet aber, dass auch da die Hürde eigentlich keine technische ist. Also die Möglichkeit, auch diesen Bestand zu digitalisieren als Ressource, ist im Prinzip schon gegeben.
Genau, das passiert auch. Also da gibt es durchaus auch schon Forschungsprojekte, die sich genau damit beschäftigen, Datenbanken, die aufgebaut werden. Und es verändert so den Blick auf die Architektur. Höher, größer, weiter ist da immer noch das Motto, und das drehen wir jetzt um, indem wir sagen, wir nutzen eine Bestandsimmobilie und alles, was da neu eingebaut wird, das kommt aus bestehenden Abbruchprojekten. Und der erste Schritt ist die Digitalisierung dieser Bauteile, die dann Grundlage sind für die weiteren Planungen.
Das alles ist das Urban Mining, richtig?
Genau, die urbane Mine ist eine Übertragung natürlich von dem Abbauen von Material, und das holen wir jetzt nicht mehr aus der Erde raus, sondern aus den bestehenden Gebäuden, die umgenutzt, transformiert, weitergebaut werden. Und wir haben ja viele Diskussionen auch um Abrissprojekte. Wir sitzen ja gerade auch in einem, was heiß diskutiert wird, wo wir der Meinung sind, dass es durchaus die Mühe wert ist, hier nochmal drüber nachzudenken, ob man das IWZ abreißt oder über Transformationsprozesse diese ganze Baumasse und die ganzen Bauteile, die vorhanden sind, in einer anderen Form nutzt. Und was damit einhergeht, ist natürlich auch die Hoffnung, dass sich daraus eine Architekturästhetik nochmal verändert, die durchaus Anreize schafft. Ich glaube, wir können das nicht rein sozusagen in Akzeptanz überführen durch eine intellektuelle Diskussion, sondern die Architektur muss verfangen. Also es muss Begeisterung erzeugen, wenn man so ein Projekt sieht und dann erst fragt, wie ist es denn entstanden?
Inwieweit wäre denn eine Umwandlung des IWZs möglich? Also was kann ich mir genau vorstellen? Wäre es jetzt nur die Außenfassade, die verändert wird, oder würde die ganze Konstruktion an sich nochmal komplett ummodelliert werden?
Es gibt verschiedene Konzepte. Ein Kollege von mir in der Fakultät 06 arbeitet gerade daran zu untersuchen, welche Betonbauteile vom IWZ weitergenutzt werden können für die Konstruktion des neuen Hörsaalgebäudes. Das wäre dann so eine direkte Übertragung der Struktur, um eben auch diese ganzen Betonbauteile, die hier verbaut sind, die sehr viel CO2 binden, weiter zu nutzen. Ich glaube aber, dass auch die Chance besteht, das Gebäude an sich zu erhalten und in der Erschließung, in der Umfirmierung von Räumen, Umgestaltung von Fassadenelementen, der Öffnung von bestimmten Teilen des Gebäudes auch ein ganz spannender dreidimensionaler Raum entsteht, der zu der Hochschule passt. Also wo es auch um Entdecken geht, um Forschen geht, um Experimentieren. Und vielleicht diese Monotonie, diese Wiederholung, die wir hier sehen, ein Stück weit aufgebrochen wird. Aber die Struktur an sich, glaube ich, ist schon erhaltenswert und auch veränderbar in Bezug auf die Anforderungen, die wir heute haben.
Im Vorgespräch hatten Sie uns erzählt, dass Sie sich wissenschaftlich mit den Kölner Büdchen, also den Kiosken der Stadt sozusagen, auseinandergesetzt hatten. Wo haben Sie sich damit beschäftigt oder warum haben Sie sich damit beschäftigt?
Das ist in der Tat ein Sonderprojekt, was nicht so wirklich in meiner Lehr- und Forschungsebene liegt, aber wir fanden das Phänomen Büdchen oder Kioske in Köln interessant, weil es einen doch wichtigen Beitrag liefert zur Quartiersentwicklung. Sind sehr offene Orte, die für alle Milieus der Gesellschaft, der Stadtgesellschaft zugänglich sind. Und es hat aber so ein bisschen antiquierten Anstrich. Und die Frage, die wir den Studierenden mitgegeben haben, war, wie sich ein solches Format zukünftig entwickeln kann. Schon auch vor dem Hintergrund der ganzen Digitalisierungsentwicklung, die wir feststellen. Und das hat sich aber komplett in eine andere Richtung entwickelt. Zum Glück, muss ich sagen. In der Untersuchung hat man viel stärker verstanden, dass das sozialräumliche Orte sind, die wichtig sind für das Viertel, womit man sich identifiziert und so ein bisschen auch einen anonymen Kummerkasten hat, der aber auf der anderen Seite doch auch wieder sehr persönlich sein kann.
Sie haben die gesellschaftliche Bedeutung angesprochen. Zu welchen Schlüssen ist diese Untersuchung geraten?
Also die Studierenden sind zu Beginn auch mit einer starken Gestaltungsidee in die Aufgabenstellung eingestiegen und haben versucht, neue Konzepte zu entwickeln, die Budgets umzugestalten, weil das ja nicht wirklich gestaltete Architekturprojekte sind, würde man sagen. Die wachsen und die versuchen, das Maximale aus dem Raum herauszuholen, indem die Produkte sichtbar gemacht werden, auch nach außen. Nachdem man aber so ein, zwei Tage in den Büchern verbracht hat, hat man besser verstanden, wie die Abläufe funktionieren und dass es doch extrem wichtig ist, so eine Zugänglichkeit zu erhalten, die wenig prätentiös ist, also die auch vielleicht wenig gestaltet ist, die aus sich selbst heraus die Identität definiert und die wichtigste Person ist die Person hinter dem Tresen, die Anlaufstelle ist und über den reinen Verkauf von Produkten auch so ein bisschen, der oder diejenige ist, die Themen annimmt, die Post annimmt, Schlüssel annimmt oder auch mal die Steuererklärung ausführt.
Das Projekt ist ja ein gutes Beispiel für die Einbindung von Studierenden in ihre Forschung. Was würden Sie sagen, ist Ihnen grundsätzlich wichtig in der Zusammenarbeit mit den Studierenden?
Aus meiner Sicht ist entscheidend, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und also diese aktive Beteiligung finde ich ganz wesentlich. Das ist also diese Hierarchie von demjenigen, der alles weiß und denjenigen, die etwas lernen wollen, in der Form eigentlich gar nicht gibt, sondern viele Ideen am Anfang zusammengetragen werden und Strategien gemeinsam entwickelt werden, wie man zu Lösungen kommt. Und das schafft, glaube ich, eine ganz andere Motivation, sowohl bei uns Lehrenden wie bei Studierenden selbst, dass diese Idee, wir arbeiten jetzt gemeinsam an einer Thematik und führen das zu einem Ergebnis, dazu führt, dass auch spannende, überraschende Ergebnisse entstehen.
Ich habe den Eindruck, dass das in der Architekturfakultät sogar noch stärker vertreten ist, diese Art zu arbeiten, als in anderen Fachbereichen. Würden Sie das teilen? Und falls ja, wie erklären Sie sich das?
Wir geben ja häufig Entwurfsaufgaben raus, zu denen es potenziell ganz viele mögliche Lösungen gibt. Insofern gibt es nicht die eine richtige Antwort, sondern immer ein Spektrum von interessanten Lösungsvorschlägen. Und am Ende werden alle Arbeiten präsentiert und das ist eigentlich der Moment, wo es spannend wird, auch Vergleiche zu ziehen. Was sind die Mehrwerte der einen oder anderen Lösung, sodass man eigentlich eher mit dieser Erkenntnis dann aus dem Projekt rausgeht, als mit der Idee, ich habe jetzt die beste Lösung geschaffen. Und ich glaube, das passt auch sehr gut zu den Fragestellungen unserer Zeit, die sehr komplex sind, für die wir keine einfachen Lösungen haben, sondern eher Strategien entwickeln müssen. Und wir fokussieren sehr stark auf diese Prozessgestaltung, dass es also klar darum geht, was am Ende im Entwurf entsteht, aber vielmehr noch eine Fragestellung anhand einer methodischen Herangehensweise versuchen aufzubauen. Also mit der Methode kann ich weiterarbeiten, die kann ich übertragen und kann dann auch feststellen, welche Methode ist am ehesten geeignet für die Lösung einer Fragestellung bei dem nächsten Projekt.
Gibt es vielleicht trotzdem eine Sache, wo Sie sich wünschen, dass jeder Ihrer Studierenden mit auf den Weg bekommt von Ihnen?
Also wir versuchen, die Personen selbst auch immer in ihren Talenten zu aktivieren. Stärken ist so ein Credo. Ich glaube sehr daran, dass man da rein investieren soll, was einen interessiert, wo man gut drin ist und nicht zwingend versucht, die Schwächen zu kompensieren.
Bekommen Sie in irgendeiner Form mit, wo Ihre Studierenden dann später landen?
Also das interessiert uns sehr. Das ist immer die Frage, wenn die Masterprüfung abgeschlossen ist, wohin geht der Weg und halten Sie uns auf dem Laufenden. Wir haben auch ein Alumni-Netzwerk und manchmal ist es ja durchaus so, dass diejenigen auch wieder zurückkommen. Wir haben zum Beispiel bei dem Metabolon-Projekt auch viele integriert, die ganz am Anfang in ihrer Rolle als Studierende noch dabei waren und später dann als kleines Büro einen Beitrag geleistet haben, dass die Gebäude auch umgesetzt wurden.
Wir hatten in einer unserer letzten Folgen Paolo Tuminelli zu Gast, der, wie wir herausgefunden haben, an der gleichen Hochschule in Mailand studiert hat wie Sie auch. Und der hat einen Unterschied aufgemacht zwischen der deutschen Sicht auf Architektur und der italienischen, indem er gesagt hat, in Deutschland wird Architektur mehr als technische Disziplin verstanden und in Italien eher als humanistische Disziplin. Würden Sie da mitgehen?
Ja, ich habe selbst in Mailand an der Hochschule studiert und seit 2015 dort eine Gastprofessur. Insofern kann ich es schon ganz gut vergleichen. Ich würde aber die Grenze nicht so hart ziehen zwischen einem humanistischen Ansatz und einem sehr praxisbezogenen Ansatz. Ich glaube, dass an beiden Hochschulen die Themen sich schon auch vermischen. In Italien ist die Herangehensweise vielleicht doch ein Stück weit theoretischer. Architekturgeschichte, Architekturtheorie spielt eine große Rolle. Und bei uns, würde ich sagen, ist der Bezug zum Entwerfen und der Umsetzung schon etwas größer. Aber die Themen kommen auf beiden Seiten vor, vielleicht in unterschiedlichen Gewichtungen. Insofern hat er ja auch eine gute Beobachtung gemacht.
Okay, dann ist aber keine komplett andere Wahrnehmung. Was hat Sie ganz grundsätzlich nach Italien gebracht? Was war da der Anstoß?
Das war damals, ich habe an der Bauhaus-Universität in Weimar studiert, schon eine Möglichkeit, die von vielen wahrgenommen wurde, ins Ausland zu gehen über das Erasmus-Studium. Und Italien hatte mich schon immer gereizt und vieles von dem, was nachher passiert ist, hat auch durchaus die Wurzeln in Italien. Also nicht nur mit der Gastprofessur später, sondern auch im weiteren Berufsweg nach dem Studium. Über Bekannte, die ich im Erasmus-Studium kennengelernt habe, gab es dann die Möglichkeit, auch in den Niederlanden eine Stelle zu finden. Und so hat sich dann vieles einfach durch diese Auslandserfahrung ergeben.
Mhm. Wir haben jetzt Deutschland, Italien, Niederlande, wieder Deutschland. Wie sehr hat Sie dieser internationale Werdegang beeinflusst in Ihrem Wirken?
Auf mehreren Ebenen, würde ich sagen. Ich würde es auch den Studierenden immer ans Herz legen. Das machen wir eigentlich auch ständig bei uns an der Fakultät, dass wir diese Auslandserfahrung als Mehrwert mit einbringen. Und ich glaube, jeder, der mal im Ausland war, ich sehe das immer an denjenigen, die zurückkommen, die haben immer ein Lächeln im Gesicht. Und diese tolle Erfahrung über das rein Disziplinäre und Inhaltliche, was im Studium relevant ist.
Wir haben noch ein kurzes Quickfire vorbereitet mit ein paar kurzen Fragen, die Sie am besten schnell beantworten. Architekturfotografie, mit oder ohne Menschen?
Mit Menschen.
Brutalismus oder Rokoko?
Beides.
Neofuturismus oder vernakuläre Architektur?
Neofuturismus, auch wenn es nicht zu den Themen passt, die wir heute diskutiert haben, aber die Affinität dazu hat mich geprägt in meinem Studium. Insofern kann ich es nicht loslassen.
Vielleicht können Sie an der Stelle noch mal ganz kurz beschreiben, was die beiden Richtungen jetzt im Speziellen auszeichnet.
Also die vernakuläre Architektur beschäftigt sich mit gewachsenen Strukturen, die sehr stark aus dem Ort entstehen, kleinteilig sind und auch regional sehr unterschiedlich sind. Und der Neofuturismus schaut in die Zukunft und entwirft fantastische Welten.
Bauhaus oder Art Deco?
Bauhaus, schon deshalb, weil ich an der Bauhaus-Universität studiert habe.
Baustelle oder Büro?
Dazwischen.
Tiny House oder Villa?
Tiny House.
Land oder städtische Architektur?
Städtische Architektur.
Haus oder Wohnung?
Haus.
Bestes Baumaterial?
Holz.
Herr Tuminelli hat für Sie noch eine Frage hinterlassen. Was glauben Sie, wie viele Babys werden pro Jahr in den USA in einem Auto geboren?
Na, die Zahl schätze ich nicht so gering ein, aber ich würde mal sagen 10.000.
Also es sind je nach Quelle 4.500 bis 4.800 pro Jahr.
Das ist schon ganz okay geschätzt, weil das ist eine sehr spezielle Frage ist.
Dann hatten wir Sie gebeten, auch für den nächsten Gast eine kleine Frage mitzubringen. Was ist Ihre Frage an unseren nächsten Gast?
Also meine Frage wäre, wie viele deutsche Pritzker-Preisträger es gibt. Der Pritzker-Preis ist sowas wie der Nobelpreis für Architektur. Und wird seit Ende der 70er Jahre vergeben. Also die höchste Auszeichnung für Architekten.
Wie oft wird er vergeben, wenn ich fragen darf?
Einmal im Jahr. Sogar ein Kölner, der den gewonnen hat.
Ein Kölner? Sind Sie es?
Nein. Da werde ich auch nicht mehr hinkommen.
Das wäre peinlich gewesen. Gut, dann bleibt uns am Ende nichts mehr zu sagen, als uns herzlich für das Gespräch zu bedanken, für die interessanten Antworten heute, die wir heute hören durften. Und wir sehen uns dann auf dem Campus.
Ja, vielen Dank. Hat mich gefreut, dabei zu sein.